freue mich mega, euch alle hier zu sehen. Es ist wirklich schön zu erkennen, wie die Räume immer voller und voller und voller werden. Und auch euch zu Hause auf den Sofas möchte ich begrüßen. Freue mich wirklich, dass ihr heute dabei seid und diesen Palmsonntag mit uns feiern wollt. Erwartung und Enttäuschung. Das sind so zwei Dinge, die irgendwie nebeneinander stehen und wir bringen Erwartungen mit und Enttäuschungen erfahren wir in unserem Leben auch. Irgendwie gehören die Sachen zusammen und doch sprechen sie gegeneinander. Wir haben aktuell in der Jugend eine Themenreihe und die nennt sich Suchen, Finden, Gestalten, Beziehungen fürs Leben. Und wenn ich in meinem Leben so Beziehungen reflektiere oder auch die Beziehungen, die wir in der Jugend da angucken, es geht nicht nur um die romantischen Beziehungen, sondern es geht auch um die Beziehungen in unserem Leben im Allgemeinen, wie die zwischen mir und meinen Eltern, die und meinen Freunden, mir und mir selbst, dann stelle ich fest, dass es da Erwartungen gibt. Ein Beispiel. Als ich hier angefangen habe vor anderthalb Jahren, da steckte ich mitten in einer romantischen Beziehung. Ein mega tolles Mädel. Wunderschön, einfach großartig. Und immer wenn man sich sah, dann wurde die Welt rosarot. Man war begeistert. Man sah sich, das Herz fing an zu pumpen. Alles war toll. Also wenn ich sie da hatte, brauchte ich nichts anderes. Ich habe sie kennengelernt mitten im Studium. Und mir war es vollkommen Wayne, ob ich genug gelernt habe oder ob ich alle meine Texte gelesen habe. Wenn sie da war, das Einzige, was zählte, war sie. Wenn sie in meiner Nähe war, dann zählte sie. Es war mir egal, ob ich genug geschlafen hatte, ob ich genug gegessen hatte, ob ich getrunken hatte oder sonst was. Ich brauchte sie. Das war für mich ganz, ganz, ganz eindeutig. Und als ich dann hierher kam, war für mich auch ganz klar, ey Kevin, du brauchst eine Wohnung, aber du brauchst eine Wohnung nicht für dich allein, sondern du brauchst eine Wohnung für zwei, weil die lässt du nicht mehr gehen. Heute stehe ich hier und ich habe die Wohnung, aber ich stehe alleine hier. Warum? Weil man mit gewissen Erwartungen hineingegangen ist und mit der Zeit feststellen wollte, dass ich die Erwartungen von ihr nicht habe decken können und andererseits auch, dass sie nicht die Erwartungen, die ich an die Beziehung gestellt habe, begegnen konnte. Das klingt jetzt gerade traurig, aber ihr werdet im Laufe der Predigt merken, dass wir dieses Bild brauchen und so ein bisschen auch die Predigt und auch Palmsonntag zu verstehen. Egal welche Beziehung in unserem Leben, wir haben überall irgendwelche Erwartungen. Egal welche Rolle das ist, mit der wir der Person gegenüber begegnen, wir haben Erwartungen. Wenn wir uns zum Beispiel unsere Eltern angucken, dann haben wir auch an unsere Eltern Erwartungen. Wir haben Erwartungen an die Eltern, dass sie ihre Kinder lieben, dass sie sie gut erziehen. Wenn uns ein Polizist entgegensteht, dann erwarten wir, dass die Person die Menschen schützt und das Gesetz durchsetzt. Wenn wir uns Lehrer angucken, wir haben hier so einige Studenten bei uns, die Lehrer werden, dann erwartet man, dass die Leute etwas beibringen können und ein gewisses Wissen haben. Es wäre doof, wenn sie nicht erzählen könnten von dem, was sie den Menschen eigentlich, den Kids weitergeben sollen. Wir erwarten so eine gewisse soziale Kompetenz. Wenn wir einen Pastor oder einen Prediger angucken, dann erwarten wir doch, der sollte sich so ein bisschen in der Bibel auskennen. Und er sollte auch versuchen, so nah wie möglich am Herzen des Herrn zu leben und es sollte authentisch sein. Wenn wir einen König, einen Regierenden sehen, dann erwarten wir, dass er mächtig ist. dass er in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch herrlich ist. Und wir erwarten, dass er gute Entscheidungen für sein Volk trifft. Auch das Volk an Palmsonntag, wir werden heute durch den Text gehen, wir werden uns hauptsächlich an Lukas orientieren, am Lukas-Evangelium. Denn auch das Volk hatte gewisse Erwartungen, welche sie mitbrachten. Wir sehen in den verschiedenen Evangelien, wie krass sie Jesus feiern. Wir lesen davon, dass sie ihn willkommen heißen als Priester, als Propheten, als den von Herrn Gesandten und als König. Und auch gerade auf diesen Titel möchte ich mit euch schauen, der Titel des Königs. Das Volk sah ihn und erkannte ihn, yes, he is King, er ist König. Und doch merken wir eine Woche später im Verlauf von Ostern, dass sich diese ganze Euphorie, die am Anfang da war, wandelt und es was ganz anderes wird. Und es kommt etwas nach dem Erkennen, es kommt etwas nach dem Yes, he is, worüber ich mir heute mit euch Gedanken machen möchte. Wir fangen mal mit dem Text an. Lukas 19, genau. Da fängt es an, als er nicht mehr weit von Bethage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch steht, seht. Sorry. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Herr, ich brauche es. Wenn jemand eine Rolle hat, wie die des Königs, wir erkennen wollen, ob er auch wirklich als König anerkannt ist, dann gucken wir einfach mal auf die Sachen, die in der Geschichte passieren. Ein König, der bringt bestimmte Rollen und Rechte mit. Und auf die wollen wir gucken. Und ob das Volk wirklich auch Christus so als diesen König anerkannt hat, ob sie ihn erkannt haben. Und das Erste, was ich mit euch betrachten möchte, ist, dass ein König eine gewisse Verfügungsgewalt hat. Auch wir stellen unserer Regierung Sachen zur Verfügung. Wir nennen das zum Beispiel Steuern. Wofür geben wir der Regierung Geld? Weil wir die Hoffnung haben oder auch die Erwartung, dass man von dem Geld, das wir geben, auch denjenigen zum Beispiel hilft, die bedürftig sind, die nicht das Geld haben, das zu tun. Dass man von dem Geld leitet. Wir bezahlen die Regierung dafür, dass sie uns leitet. Wir geben ihnen auch Geld, weil sie Verantwortung tragen. Weil sie dafür gerade stehen, für das, was entschieden wird. Und das ist eine große Last und dafür zahlen wir auch. Wir geben ihnen Geld, dass sie in Notlagen die richtigen Entscheidungen treffen. Wie aktuell in der Ukraine-Krise, dass unsere Regierung die richtigen Entscheidungen trifft, einfach dieser Not an der Stelle zu begegnen. Wir fragen uns auch, wie sieht es aus mit Gas, mit Strom, mit Kohle und so weiter. Und wir legen unser Vertrauen, wir legen auch unsere Mittel da in die Hände unserer Regierung, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir keine Not leiden. Wir geben ihnen auch unsere Mittel, damit sie für Schutz und für Sicherheit sorgen. Und als Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich auf diese Bibelstelle sehe und dann mir vorstelle, ich habe einen Esel und Ein Esel war wirklich ein tolles Tier, der hat dir so viel Arbeit abgenommen. Und wenn irgendjemand kommen würde und fragen würde, ey, darf ich den Esel haben? Boah, ich hätte keine Ahnung, ob ich den hier so einfach hergeben würde. Aber die Jünger kommen hin und wir lesen da, dass sie sagen, der Herr braucht es, Kyrios, der Herrscher. Und es wird akzeptiert, der Esel darf gehen. Es wird nicht viel gemeckert, ich finde das beeindruckend. Dass sie wirklich die Autorität Jesu schätzen und ihm zur Verfügung stellen, was ihnen gehört. Ich schätze, der Esel kam zurück, zumindest dürfen wir das im Markus-Evangelium lesen, dass das gesagt wurde. Und ich gehe fest davon aus, aber trotz allem geben sie bereitwillig ihren Esel her. Wir können also sehen, ja, sie akzeptieren Jesus als König so weit, dass sie sagen, ey, das, was mir gehört, das darfst du haben. Wir gehen weiter im Text zu Lukas 19, ab Vers 35. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freuderufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Ein König hat ein gewisses Anrecht auf Verherrlichung. Ein König bringt diese Autorität mit, dass er einen Raum betritt und man sich an ihm freut. Und das ist das, was ich in diesem Text auch lese und sehe. Wie kann man Autorität, wie kann man dieses Charisma verstehen? Charisma ist so ein schwieriges Wort. In der Bibel ist es eine Gabe. Im christlichen Sinne, im geistlichen Sinne, in der Allgemeinheit verstehen wir das als etwas Abstraktes, als eine Ausstrahlung, als ja, eine Aura oder so. Aber Christus hatte das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe total gefeiert oder ich feiere es total, wenn Stars ihren Fans verkleidet begegnen und die Leute irgendwie nicht checken, das ist ein Star, den ich eigentlich total gerne habe und dann offenbart er irgendwann mal sein Sein und die Leute sind total, die fallen aus allen Wolken. Krass, da stehe ich meinem Helden gegenüber. Oder wer kennt die Fernsehserie Der Undercover Boss? Da war es auch so, dass der Chef sich verkleidet und seinen eigenen Mitarbeitern begegnet und mit ihnen arbeitet und die erfahren erst so nach einer Woche, wer das überhaupt ist. Ich finde das cool. Was ich aber krass an der ganzen Geschichte finde, ist, wenn ich diesen Boss da verkleidet sehe, dann dachte ich mir, wie könnt ihr den nicht erkennen? Die ganze Maskerade hilft doch nichts. Diese Person hat die Ausstrahlung eines Chefs. Also ich würde den garantiert erkennen. Das war immer so meine Einstellung an der Stelle. So Superman, ne? Eine strahlende Persönlichkeit, kaum setzt er eine Brille auf, erkennt man ihn nicht mehr. Jesus hatte diese Ausstrahlung, diese Autorität, dass die Leute ihn sahen und sich an ihm erfreut haben, als König, als Herrscher, als der von Gott Gesandte. Nicht alle. Das lesen wir auch weiter im Text später, dass es da Leute gab, die zu ihm kamen, Leute der Volksgruppe der Pharisäer und sagten, ey, warum jubeln deine Jünger? Warum verehren sie dich? Warum lobpreisen sie dich? Gebiete ihnen doch Einhalt. Die sollen die Klappe halten. Und Jesus sagt, ey Leute, wenn ich ihnen sage, dass sie schweigen sollen, dann werden die Steine am Wegesrand schreien. Diese Autorität hatte Jesus. Und das erkannten die Menschen. Und sie erkannten, dass er König ist. Und so lobpreisten sie ihn. Das ist etwas, was man nicht erlernen kann. Ja, man kann so ein bisschen reden lernen, man kann so ein bisschen Ausstrahlung gewinnen, aber Autorität in dieser Art und Weise, die ist angeboren. Im Spiegel, eine Ausgabe von 2013, las ich mal, dass Autorität etwas ist, Charisma ist etwas, was von innen herauskommt. Man kann das nicht überstülpen wie ein Kostüm. Das ist eben nicht diese Brille, die man dann auf- oder absitzt und auf einmal hat man diese Ausstrahlung, sondern das war etwas, was Jesus gegeben war. Er war von Geburt an König. Er hatte diese Autorität, er hatte diese Ausstrahlung. Er wurde vom Volk erkannt als König. Kommt zum nächsten Text. Lukas 19, ab Vers 45. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Ich nenne das Hausrecht. Ein König kann kommen und kann sagen, ey, dieser Ort ist dafür bestimmt. Er macht Gesetze. Er sagt, was gut und was richtig ist, was falsch und verkehrt ist. Und wir sehen in diesem Text, wie Jesus in den Tempel geht und sagt, ey, das ist mein. Mein Vater sagt, in meinem Haus des Gebets soll, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Im Tempel war damals viel los. Viele Leute kamen hin, um den Herrn zu anbeten. Und dort, wo viele Leute versammelt sind und ein Ziel haben, ein Bedürfnis haben, gibt es auch immer Leute, die kommen und versuchen, das auszunutzen. Und Jesus sah das Herz der Händler und sah, dass die nicht da waren, um den Menschen zu dienen, sondern dass sie da waren, um sich selbst zu bereichern. Und Jesus sagte, das geht nicht. Und er schickt sie raus. Und das Krasse ist, ey, da kommt ein Mann und sagt, sie sollen gehen. Und sie verstehen es, dass es Gesetz ist. Und sie stehen auf und verlassen den Tempel. Jesus hatte dieses Hausrecht. Er war König und das erkannten die Menschen. Er hatte diese Autorität zu lenken und zu bestimmen. Wir kommen zu einem weiteren Textabschnitt. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Jesus auf drei verschiedene Arten und Weisen gezeigt hat, dass er wirklich König war und dass die Menschen es erkannt haben. Und dann lesen wir etwas in einem Textabschnitt, den ich zuvor kurz weggelassen hatte. Lukas 19, ab 41 bis 44 lesen wir, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, Jerusalem, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet ist, nicht erkannt hast. Wie nicht erkannt? Wir haben doch gerade gesehen, dass die Leute ihn wirklich als König anerkannt haben. Dass sie gesehen haben, dass er diese Autorität mitbringt. Dass man sich an ihm freuen soll. Dass er, sie haben ihn ihren Besitz gegeben. Und doch sagt er, ey, ihr habt mich nicht erkannt. Das Problem an der ganzen Geschichte sind Erwartungen. Das Volk hatte Erwartungen an ihren König. Sie hatten die Erwartung, dass Jesus kommt, dass der König kommt und sie von den Römern befreit. Und Jesus sagt, ey, es gibt ein Problem, das ist noch viel, viel größer als die Römer. Und es gibt noch viel, viel mehr, wovon ich euch befreien möchte. Aber das haben die Leute nicht gesehen. Und warum nicht? Weil sie ihre Erwartungen aus einer Ich-Perspektive gestellt haben. Was erwarte ich? Was brauche ich? Sorry an alle Teens und alle Jugendlichen. Ein Zitat, das ich in den letzten Zeiten auch schon in der Jugend und im Teenkreis erwähnt habe, ist von Aiden Wilson Tozer, ein Pastor aus Chicago. Und der sagt, die größte Tragödie der Menschheit der heutigen Zeit ist, dass der Mensch, der geschaffen ist zum Ebenbild des Herrn, zum Ebenbild des Schöpfers, erschaffen, um anzubeten Tag und Nacht, die Harfe der Anbetung fallen ließ und sie nun klanglos am Boden liegt. Unser Fokus sollte nicht bei uns selbst liegen, sondern er sollte bei Jesus liegen. Es sollte beim Herrn liegen. Und das ist das, was dieses Zitat so schön aussagt. Es ist wichtig, dass wir nicht auf uns gucken, sondern dass wir von einer Ich-Perspektive zu einer Gottes-Perspektive gehen. Wie ich anfangs schon erwähnte, haben wir gerade in der Jugend die Themenreihe Beziehungen. Letzten Sonntag haben hier Nini und Philipp ganz gut und richtig klasse für uns die Andacht gemacht. Und da ging es mitunter auch darum, oder ihr Thema war, Kennenlernen. Wie gestalte ich das Kennenlernen? Und dann kamen wir auch an den Punkt, wo es darum ging, was passiert, wenn diese rosa-rote Brille vergeht. Und ich meine, es war Philipp, der gesagt hat, dass wir uns von dem Glauben verabschieden sollten, dass es in Beziehungen darum geht, dass wir glücklich gemacht werden. Wir sollten viel eher die Perspektive einnehmen des Glücklichmachenden. In der Beziehung, die wir mit Gott haben, geht es genau darum. Wir sind nicht dafür da, dass Gott uns glücklich macht, sondern wir sind dafür da, damit wir Gott anbeten, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn an Nummer 1 stellen in unserem Leben. Was kann also dieser Text zu uns sagen? Palmsonntag. Setze Gott auf Nummer 1. Bist du bereit, deinen Besitz herzugeben, um ihm damit zu dienen? Bist du bereit, den Herrn zu verehren? Und bist du bereit, ihm zu folgen, auch wenn es unbequem wird? Ich habe öfter mal Gespräche mit verschiedenen Jugendlichen und mit ganz vielen anderen Leuten. Und wenn ich mit Leuten über den Glauben spreche, dann komme ich ganz, ganz schnell zu einer der ersten Fragen, wenn Leute am Suchen sind und sich mit dem Glauben auseinandersetzen, ist die sogenannte Theodizee-Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Und ganz ehrlich, ich kenne die Antwort nicht. Aber ich glaube, wenn wir hingehen und diese Frage beantworten mit der Erwartung, Gott wird alles so richten und wenden, wie wir es wollen und wie es uns gut tut. Nee, das ist es nicht. Es gibt ein Beispiel aus der Bibel, wo ich sage, ey, das erklärt für mich so vieles. Das Beispiel ist Hiob. Ich weiß nicht, wer alles von euch die Geschichte Hiob kennt oder wie eindrücklich das im Kopf sitzt, aber wenn wir uns diese Geschichte durchlesen, dann ist das, als wenn Gott mit seinem Widersacher ein Gespräch führt und sie gucken auf die Erde und Gott sagt, ey, guck dir meinen treuen Diener an, guck dir Hiob an. Und der Teufel sagt, wenn es mir so gut gehen würde, dann würde ich auch dir treu sein. Und Gott sagt, ey, komm, nimm ihn. Und Hiob muss leiden. Hiob wird alles genommen. Ihm wird sein Besitz genommen, seine Kinder werden ihm genommen. Er wird krank. Und es kommen Leute, die zu ihm sagen, seine Freunde, ey, Hiob, du musst gesündigt haben. Ansonsten würdest du doch nicht bestraft werden. Ich glaube, das sind auch so Erwartungen, die wir oftmals haben. Warum geht es mir schlecht? Weil Gott uns straft? Nein, die Frage ist nicht an dieser Stelle, warum lässt Gott Leid zu, sondern die Frage, die sich bei Hiob stellt, ist, wer bin ich? Als dass ich da klagen könnte. Ich möchte zu einem Vers kommen, der das Ganze gut zusammenfasst. Eigentlich sind es zwei Verse in dem Psalm. Die Musiker dürfen auch schon nach vorne kommen. In Psalm 8, die Verse 4 und 5. Wenn ich in den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Auch wenn unser Leben nicht immer einfach ist und auch mal, wenn es unbequem ist, dürfen wir wissen, dass Gott an unserer Seite steht. Vor zwei Wochen hat Uwe, man soll den Herrn an uns erkennen. Da hat Uwe gesagt, wie kommen wir auf die Idee, dass alles, was in Gottes Wort steht, uns gefallen muss. Nein, wichtig ist, dass wir Gott an Nummer 1 stellen. Sind wir bereit, auch mal unbequeme Ziele umzusetzen, unbequeme Dinge für den Herrn zu tun? Günther hat letzte Woche gesagt, ey, wir müssen von unseren Sofas aufstehen und wir müssen in den Gottesdienst kommen. Vielleicht müssen wir auch mal aufstehen und an unbequemen Stellen zu unserem Herrn stehen, um einfach zum Ausdruck zu bringen, dass er Nummer 1 ist. Und dazu möchte ich euch einladen, einfach auch mal Wege zu gehen, die anders sind, als wir denken. Gott ist anders, als wir denken. Und das Wichtige ist nicht, dass wir unsere Erwartungen ihm präsentieren, sondern dass wir unsere Erwartungen ihn anpassen. Ich bete nochmal und dann werden wir ein wunderschönes Vortragslied hören, das einfach auch zum Ausdruck bringt, dass Gott anders ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du anders bist. Dass du ein Gott bist, der alles für uns hingab. Der bis ans Kreuz ging für ein Volk, ja, das ihn zu dem Zeitpunkt selbst dazu verurteilt hat. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der für all unsere Schuld gekommen ist. Dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft zu uns sucht. Dass du ein Gott bist, der uns unglaublich liebt, Herr. Und wir wollen dich als Nummer 1 in unserem Leben haben. Mach uns das immer wieder neu bewusst, damit wir auch in unbequemen Zeiten deine Nähe suchen und dir begegnen, Herr. Amen.